Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
Was passiert eigentlich mit dem Abrieb unserer Autoreifen, wenn es regnet? Er gelangt in die Kanalisation und damit in unsere Gewässer. An diesen Feinpartikeln haften gefährliche Schadstoffe wie zum Beispiel Schwermetalle, die eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit darstellen. Wie man dies verhindern könnte, daran forscht Eske Hillbrands in ihrer Promotion am Fachbereich Energiegebäudeumwelt. Mein Name ist Frederik Tebbe und wir unterhalten uns in der heutigen Folge von Kopfhörer über Eskes Promotionsarbeit zu tiefen Filtern in Regenklärbecken. Hallo Eske.
Hallo Frederik.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich finde es auch schön. Ich bin ganz gespannt.
Was sind das für Schadstoffe, die in unsere Gewässer gelangen?
Ich habe dir ja gerade jetzt bei der Einleitung schon gespannt zugehört und du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Schwermetalle natürlich. Also erstmal sprechen wir über besonders feine Partikel. Das sind Partikel mit einer Größenordnung, die haben so einen Durchmesser kleiner 63 Mikrometer. Das ist so ungefähr, als würde ich jetzt mein Haar nehmen und mir das angucken. Das hat auch so einen Durchmesser von 63 Mikrometern, ungefähr. Meine vielleicht ein bisschen dünner, ich weiß nicht. Genau, und das sind sehr feine Partikel und da lagern besonders gerne Schwermetalle an, das hast du richtig gesagt, wie zum Beispiel Kupfer oder Zink, zum Beispiel von Dächern oder Regenrinnen. Und diese feinen Partikel sind natürlich sehr leicht und werden deswegen mit von der Straße abgespült. Das kann auch Bremsabrieb zum Beispiel sein oder Reifenpartikel vom Reifenabrieb werden abgespült, gelangen in die Kanalisation, bleiben aber, weil sie so klein sind, nirgendwo hängen, auch nicht in unseren Behandlungsanlagen. Die schwimmen einfach mit. Also die schweben so im Wasser mit und deswegen landen die am Ende in unseren Gewässern.
Okay, also das Klärbecken hat keine Chance, die rauszufiltern.
Genau, eine sehr geringe Chance, ja.
Okay. Und was hat das dann für Auswirkungen, wenn sowas im Gewässer landet?
Genau, dieser Stoff heißt dann ja AFS-63, das bedeutet abfiltrierbare Stoffe, kleiner 63 Mikrometer. Ja, und wenn das im Gewässer landet, dann ist es da natürlich erstmal, schwebt es auch so mit, aber natürlich kann es von Organismen aufgenommen werden. Das ist dann das Problem, dass es in den Fischen landet. Am Ende landet es ja über die Fische, sogar wieder bei uns. Das hast du ja auch gesagt, das ist auch ein Schadstoff am Ende für unsere Gesundheit. Aber das AFS-63 kann sich tatsächlich auch durch bestimmte Vorgänge im Fließgewässer auf der Sohle des Gewässers absetzen über die Zeit und da das sogenannte Kieslückensystem verstopfen. Das ist aber sehr wichtig für Organismen, das sind auch Laichplätze für Fische und am Ende wird dadurch eben der ganze Organismus Gewässer dann auch geschädigt.
Okay, also es lagert sich quasi wirklich auch am Boden der Gewässer ab.
Genau, über die Zeit, richtig.
Ja, und da, wo sonst Leben herrscht.
Richtig, genau, ja.
Okay.
Da kann man sich vorstellen, es kann einfach weniger geatmet werden da unten, weil es einfach am Ende voll mit diesem feinen Zeugs ist.
Ja, okay. Und was kann man dagegen tun?
Die Behandlungsanlagen verbessern. Das ist natürlich eine End-of-Pipe-Lösung, weil wir dann da anfassen, wo die Partikel ja schon entstanden sind und wir eigentlich nur versuchen, die Gewässer zu schützen. Erstmal, möglichst wenig Auto fahren, möglichst wenig Reifenabrieb produzieren. Natürlich auch, Bremsabrieb gehört da auch zu, hatte ich auch schon gesagt. Aber vielleicht auch Zink, Dachrinnen, Metalldächer, auf sowas verzichten. Also, dass wir selbst schon mal bei uns anfangen und wir in der Forschung, das ist ja auch mein Thema, beschäftigen uns natürlich damit, wenn das jetzt alles aber erzeugt wurde, dieser ganze Reifenabrieb, das AFS-63, wie können wir es aus dem Abwasser rausholen? Ja, Behandlungsanlagen verbessern.
Ja, Behandlungsanlagen heißt zum Beispiel Klärwerk.
Jein, also erstmal, wir sind in der ich bin in der Regenwasserbehandlung unterwegs. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit Regenwasserbehandlungsanlagen und das sind eigentlich Regenklärbecken. Und das liegt daran, dass Regenwasser bestenfalls nicht zusammen mit häuslichem Schmutzwasser abgeleitet wird und über die Kläranlage gereinigt wird, sondern separat über Regenklärbecken zum Beispiel und dann direkt ins Gewässer geleitet wird. Dadurch wird die Kläranlage geschont und wir haben auch nicht so eine hohe Belastung der Kläranlage.
Also wir haben gerade schon drüber gesprochen, Reifenabrieb zum Beispiel, Dachrinnen oder sonstiger Abrieb, der irgendwie übers Wasser in den Kanalisationen landet. Ein großes Problem sind ja zum Beispiel auch Zigarettenfilter. Das heißt, das sind aber am Ende natürlich alles Sachen, wo man die Menschen eigentlich irgendwie so umerziehen müsste und ihr kommt eigentlich ja am Ende ins Spiel. Ne? Also richtig. Wenn es schon im Wasser ist,
ja.
Ihr müsst Wege finden, das
richtig.
Ganze da rauszukriegen.
Genau, ja. Zigarettenfilter natürlich auch, da habe ich ja letztens auch noch drüber berichtet in einem Vortrag im Kneipen-Science von der Stadt Münster, kann ich auch noch ein bisschen Werbung für machen. Genau, und die Zigarettenkippen, natürlich sind die nicht kleiner 63 Mikrometer, das sind auch größere Partikel sozusagen, aber auch die sind ein Problem. Alles, was von der Straße abgespült wird, alle Partikel, das können auch Staubdepositionen von Baustellen in der Nähe sein oder Sand, der abgespült wird. Natürlich kann man dann sagen, ja, Sand ist ja erstmal nicht schlecht, den haben wir überall. Ja, das ist richtig, aber umso feiner er ist und je mehr er eben mit den ganzen anderen Stoffen, die sich auch im Regenwasser befinden, in Kontakt kommt, desto kontaminierter wird er am Ende.
Ja, genau, weil sich diese Partikel dann im Grunde dran haften.
Genau, die anderen Stoffe, wie zum Beispiel die Schwermetalle oder auch organische Stoffe, vielleicht sagt dem einen oder anderen die PAKs was, die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, das ist ein gefährlicher organischer Schadstoff. Genau, auch Mineralöl, Kohlenwasserstoffe zählen dazu, die entstehen zum Beispiel auch bei Tropfverlusten von den Autos. Also am Ende, das merke ich ja auch selber, wenn ich darüber berichte, ich lande doch immer wieder beim Verkehr.
Ja.
Der macht tatsächlich einen sehr großen Anteil an diesen ganzen Partikeln und Schadstoffen aus.
Ja, okay. Und du arbeitest es jetzt ja vor allem in zwei großen Forschungsprojekten, aber auch darüber hinaus. Was genau macht ihr jetzt, um diese Schadstoffbelastung vorzubeugen?
Genau. Wir haben zwei Forschungsprojekte, wie du richtig gesagt hast, in Wuppertal und in Warendorf. Und in beiden Städten gibt es nicht nur ein Regenklärbecken, da gibt es natürlich auch mehrere Regenklärbecken. Aber wir haben in jeweils einem Becken von diesen zwei Städten einen Filter eingebaut. Und wenn ich jetzt über Filter spreche, dann ist das nicht so wie ein Tuchfilter oder ein Kaffeefilter, einfach irgendwie ein sehr dünnes Gewebe, sondern ich spreche von einem Substratfilter. Wir haben also ein richtiges Filterbett, das besteht zum Beispiel aus Kies oder Kohle. Je nach Anforderung an die Reinigung sind die Stoffe anspruchsvoller und können mehr oder sie sind weniger anspruchsvoll, wie zum Beispiel Kies. Und dieser Filter hat zum Beispiel eine Höhe von 15 Zentimetern und befindet sich im Regenklärbecken drin. Ein Regenklärbecken kann man sich so vorstellen, das ist ein Betonbecken, wo das schmutzige Niederschlagswasser ankommt. Eigentlich soll es im Regenklärbecken dann nur langsam verweilen, sodass sich Stoffe absetzen können und dann fließt das Wasser raus, das saubere Wasser. Und wir haben dann in diesem Becken einen Filter eingebaut, durch den das Wasser von unten nach oben durchströmt, sodass auch diese sehr feinen Partikel, die eigentlich mit der Strömung durch das Becken durchgetragen werden würden, dass die mit in dem Filter verbleiben dann.
Okay. Also genau, du hast vorhin schon den Begriff End-of-Pipe-Lösung genannt. Also es ist am Ende des Kanalisationsrohres sozusagen nicht schon direkt am Goodie-Deckel oder so, sondern
genau. Ihr
sammelt quasi am Ende
ja. Einmal
groß. Statt einem kleinen Filter am Anfang gibt es
ja. Einen
großen am Ende, richtig?
Genau, richtig. Und das ist auch ein guter Punkt, den du noch ansprichst, denn wir unterscheiden zwischen dezentralen und zentralen Anlagen zur Regenwasserbehandlung. Und jetzt sagst du zum Beispiel, wir können ja auch einen Filter in so einen Straßeneinlauf, so nennen wir es,
ja. <lacht> Einbauen.
Wird auch tatsächlich gemacht, die gibt es auch. Das sind dann die dezentralen Anlagen, die direkt dort angesetzt werden, wo das Wasser anfällt. Auch zum Beispiel auf einem Parkplatz von einem Einkaufsmarkt. Da sehen wir oftmals auch Abwasserrinnen, wo das Wasser dann reinläuft. Da sind oft auch Filtersubstrate drinne. Allerdings unterscheiden sich eben diese dezentralen, kleineren Anlagen maßgeblich von diesen großen Anlagen, zumal die großen Anlagen auch außer in Wuppertal und jetzt Warendorf noch gar nicht eingesetzt werden. Das ist eben Stand der Forschung. Und die Bemessung der großen Anlagen ist einfach anders und schwieriger, weil die Randbedingungen andere sind. Es kommt mehr Wasser an, das Wasser kommt von viel größeren Flächen an, es ist viel länger unterwegs und das müssen wir alles berücksichtigen. Und darauf dann eben diese Filter dimensionieren. Und wie wir die dimensionieren, das ist eben genau zentrales Thema meiner Arbeit. Und das untersuche ich an diesen beiden Regenklärbecken in Wuppertal und Warendorf unter anderem.
Ja, okay. Und wie genau macht man das? Wahrscheinlich leichter gesagt als getan.
Ja. Also erstmal ist vieles Empirie. Wir haben da ja jetzt einen Filter eingebaut und irgendwie funktioniert der auch. In Warendorf haben wir einen Filter eingebaut. Da sind 5 Zentimeter groberer Kies, dann kommt 5 Zentimeter Filterhöhe mit feinerem Kies und oben nochmal 5 Zentimeter Braunkohlenkoks. So ein Koks eignet sich eigentlich immer sehr gut, um besonders feine Partikel rauszuholen, weil Koks eine sehr hohe spezifische Oberfläche hat. Wenn ich mal so 1 Gramm Braunkohlenkoks in die Hände nehmen würde, dann würde ich da eine spezifische innere Oberfläche in diesen ganzen körnigen, in diesem Porengefüge haben. Die ist ungefähr 400 Quadratmeter groß. Das ist also wirklich richtig groß. Und an diesen ganzen Oberflächenstückchen können sich super kleine Partikel anheften. Deswegen nehmen wir so Koks gerne. Ja, und dann bauen wir den Filter da ein und gucken mal, wie es funktioniert. Und beobachten eben auch, wie er wirkt über die Zeit. Wir erheben verschiedene Messdaten. Natürlich, wie dreckig ist das Wasser, was reinkommt ins Becken? Wie dreckig ist das Wasser nach dem Filter? Aber auch, wie hoch staut sich denn das Wasser vor dem Filter auf? Denn der Filter ist ja ein Widerstand. Das Wasser kann da erstmal ein bisschen schwieriger durch. Das, ja, wird ja daran gehindert, dadurch sich durchzudrücken. Und dadurch staut es sich vor dem Filter auf. Und du kannst dir vorstellen, wenn der Filter ziemlich voll ist, dann wird sich das Wasser vorher höher aufstauen, bis es da sich irgendwie mal durchdrücken kann. Und diese Daten erfassen wir auch, weil wir damit zum Beispiel den Zustand des Filters super analysieren können. Und darauf versuchen wir dann wieder Rückschlüsse zu ziehen, wie wir das umsetzen können in Vorschläge oder wie das vielleicht auch mit dem Einzugsgebiet zusammenhängt. Also das, ja, ist so ein bisschen Trial and Error am Ende so auch.
Ja, ja, okay. Und wenn diese Systeme generell noch erforscht werden, gibt es ja wahrscheinlich auch noch keine Normen oder so, ne?
Nee, genau. Also ich habe die Tage noch zu meinem Professor gesagt, ich arbeite ja bei Professor Grüning in der Arbeitsgruppe und da habe ich gesagt, das wäre doch toll, das ist eigentlich mein Wunsch, wenn ich irgendwann an dem Regelwerk für so technische Filter im zentralen Maßstab mitarbeite. Und da sind wir uns auch einig, dass wir da irgendwie auf jeden Fall was zu beitragen wollen.
Ja, okay. Und das bedeutet, du musst ja eigentlich auch regelmäßig los und dir das angucken, oder?
Ja.
Also fährst du regelmäßig nach Warendorf und Wuppertal?
Ja, und glaub mal, dass ich dann im Auto sitze und auch darüber nachdenke, dass das so absurd ist, dass ich dann von Steinfurt nach Wuppertal fahre. Das sind, ich glaube, 180, also es ist weit über 150 Kilometer ein Weg. Und dann sitze ich im Auto und denke, jetzt fahre ich alle 2 Wochen dahin, gucke mir das an. Manchmal bin ich auch nur eine Stunde da, das geht auch relativ schnell. Und fahre wieder zurück und denke, jetzt produziere ich auch so viel Reifenabrieb. Aber ja, irgendwo muss man anfangen, alles irgendwie für die Forschung. Aber richtig, ich fahre dann hin und in Wuppertal bin ich jetzt auch tatsächlich noch häufiger, weil wir da relativ anspruchsvolle Messtechnik verbaut haben, die ich dann reinigen muss. Diese Messtechnik erfasst zum Beispiel die Trübung des Wassers und schließt von der Trübung auf die Feststoffkonzentration im Wasser. Wie viel Feststoff in Milligramm haben wir pro Liter enthalten? Und du kannst dir vorstellen, wenn diese Sonde länger im Wasser ist und das Wasser ist ja, da ist ja viel Biologie auch drin, da ist Organik drin, da bildet sich gerne auch mal so ein Algenfilm auf dem Messfenster und der beeinflusst natürlich die Messergebnisse. Und damit das so genau wie möglich ist, reinigen wir das regelmäßig.
Okay, also steigst du quasi auch in die Kanalisation?
Ja, genau. Ich habe das Glück, dass beide Becken offene Becken sind. Das sind keine unterirdischen Betonbecken, wo nur oben ein Schachtdeckel ist und man wirklich unter Tage in Anführungszeichen einsteigen muss.
Ja.
Aber ja, richtig. Ich habe dann ein Sicherheitsgeschirr an und ich muss auch immer eine Hilfskraft oder einen Kollegen oder Kollegin mitnehmen, die dabei ist. Und natürlich habe ich auch das Gaswarngerät dabei. Ich habe einen Helm auf. Kopflampe und alles, also ja, komplett ausgerüstet, weil man eben auch nie weiß, welche Gase tatsächlich da in der von der Kanalisation auch kommen können.
Ja, okay. Und dann, genau, dann hast du gesagt, du reinigst die Filter, also prüfst wahrscheinlich auch, wie viel ist da hängen geblieben?
Ich reinige nicht die Filter.
Ach so.
Denn so ein Filter, der, also du musst dir vorstellen, das Regenklärbecken wird ja vom Stadtentwässerungsbetrieb betrieben.
Ja.
Wenn ich denen sage, geht mal alle 2 Wochen hin und reinigt den Filter, dann zeigen die mir einen Vogel.
Okay.
Das wollen die nicht. Das ist auch klar, die haben genug anderes zu tun. Wir wollen, dass der Filter so lange wie möglich von alleine arbeiten kann. Und wir rechnen erstmal mit einer Standzeit von einem Jahr, dass man so ungefähr nach einem Jahr vielleicht mal dieses Filtersubstrat wechseln sollte. Was ich mache vor Ort, ist mir einmal angucken, am besten auch bei Regen, wie fließt das Wasser da durch, wie sehr staut das Wasser vorne auf, wie sieht das Wasser zum Beispiel auch nach dem Filter aus. Wir haben in Wuppertal jetzt kürzlich festgestellt, dass es da an einer Filterstelle einen kleinen Durchbruch gab, wodurch so eine kleine Umläufigkeit durch den Filter entstanden ist. Und ich konnte beim letzten Regenereignis super sehen, dass so eine kleine Schmutzfahne durch diese Straße eben rauskam und sich dann natürlich auch im Ablauf verbreitet hat. Und das wollen wir natürlich nicht. Sowas kann ich dann eben beobachten. Aber die Hauptaufgabe vor Ort ist es erstmal zu prüfen, ob die Messtechnik funktioniert und die Messtechnik zu warten und zu reinigen.
Okay.
Genau.
Gut. Das heißt, du bist ja auch eigentlich darauf angewiesen, dass es regnet, oder?
Ja. Ja, wirklich. Und jetzt habe ich auch wieder heute Morgen noch gedacht, jetzt hat es irgendwie längere Tage schon wieder nicht geregnet. Gefühlt ist das schon wieder über eine Woche her. Und der ein oder andere findet das gut. Und ja, es ist auch schön. Ich mag das auch gerne, wenn die Sonne scheint. Aber ich brauche das eigentlich, dass es regnet. Und ich freue mich immer, wenn es regnet, weil ich weiß, dann habe ich wieder ein Ereignis gesammelt in meinen Messdaten, wo ich irgendwie ein Verhalten des Filters beobachten kann. Das geht ja alles in diese Gesamtstichprobe der Messdaten rein und sowas brauche ich. Aber es reicht auch nicht so ein, in Anführungszeichen, Fisselregen über ein paar Tage, so klassisches Herbstwetter, das brauche ich auch nicht. Es muss schon auch einen vernünftigen Regenschauer geben, den wir gut beproben können dann.
Ja, okay.
Ja, deswegen ist ja, besonders, ich erinnere mich irgendwie dieses Frühjahr, irgendein Monat war trocken, April oder Mai, da war es wirklich mehrere Wochen wieder sehr trocken. Und ja, das ist für uns natürlich blöd, weil wir dann passiert einfach nichts. Natürlich haben wir dann immer noch unsere Versuche, auch im Technikum bei uns in Steinfurt, die wir auch durchführen. Das sind dann kleine Filter, die wir da untersuchen auf bestimmte Fragestellungen. Aber natürlich wollen wir gerne das Ganze in situ, also vor Ort im Becken, beproben können.
Ja, okay. Und wenn jetzt so ein Filter theoretisch ein Jahr gelaufen ist und ganz viele Schadstoffe herausgefiltert hat, dann müssen die auch irgendwo hin.
Ja.
Weil sie sollen ja nicht ins Wasser.
Richtig.
Aber was macht man denn dann mit den herausgefilterten Stoffen?
Genau, die Entsorgung. Du sprichst jetzt die Entsorgung an. Die ist ein großes Thema.
Ja.
Auch ein Thema, was die Nachhaltigkeit auch angeht. Denn bisher wird auch das Filtermaterial, was zum Beispiel in dezentralen Anlagen verwendet wird, in der Regel deponiert. Also es wird vielleicht noch getrocknet vorher, je nachdem, wie viel Platz die Entwässerungsbetriebe auf ihren Betriebshöfen haben, lagern die das nochmal zwischen, dass so ein bisschen das Wasser rauslaufen kann. Denn die müssen ja auch nach Gewicht bei dem Abfallentsorger müssen die ja bezahlen für ihr Filtersubstrat, was die dahin bringen. Aber da es oft irgendwie eine Substratmischung ist und wie du sagst, diese Schadstoffe enthält, wird es deponiert oder wenn das relativ brennbares Material ist, wie zum Beispiel auch ein Koks, der kann gut brennen, der wird dann auch vorgetrocknet und auch verbrannt. Also, naja, energetisch verwertet, sagen wir ja auch.
Ja, okay.
Aber die Überlegungen gehen bei uns gerade auch dahin und das werden wir auch im Frühjahr in Warendorf testen, ob wir so einen Filter nicht mit Druck von oben zurückspülen können. Also der Filter ist ja in einem festen Filter, oder der Kies hier in diesem Fall, ist in einem festen Filterbett verbaut. Der kann sich eigentlich kaum bewegen, aber wir könnten ja mal von oben mit einem großen Schlauch von so einem Spülwagen von den Entwässerungsbetrieben mal rückspülen, das ganze Zeug wieder da rausspülen, dann landet das unten im Becken auf der Sohle. Das würden wir abpumpen und das wird zusammen zum Beispiel auch mit Klärschirm von der Kläranlage entweder auch verbrannt oder deponiert. Das ist ganz normal, wie die Reste, die in der Kläranlage auch gesammelt werden.
Mhm.
Und dadurch können wir natürlich das Filtermaterial wiederverwenden und hätten einen deutlichen Beitrag dazu getan, dass die Filtersubstrate eben nicht noch entsorgt werden und immer wieder beschafft werden müssen, sondern auch wieder verwendet werden können.
Ja.
Okay. Aber das sind alles ganz viele Parallelbaustellen und wir müssen mal gucken, welche Fragen wir gerade oder welche Fragen ich auch im Rahmen der Promotion alle beantworten kann. Aber so ein bisschen versuchen wir da einen Weg nach vorne auch zu gehen.
Alles klar, okay. Wie bist du denn generell überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also du hast ja bei uns im Bachelor studiert, bist jetzt zur Promotion wieder zurück.
Ja, richtig.
Genau, aber wie bist du denn da hineingeraten?
Genau, ich hatte, also bin zur Promotion zurückgekommen, weil ich immer schon ein gutes Verhältnis zu Professor Grüning hatte und wir auch im Rahmen meines Masters an der Ruhr-Uni in Bochum immer mal wieder Kontakt hatten. Ich hatte ihm Sachen berichtet, was ich irgendwie gelernt habe, erfahren habe. Und dann hat ja Professor Grüning durch das Promotionskolleg NRW das Promotionsrecht bekommen. Das heißt, dass ich bei ihm promovieren kann, ohne an einer kooperierenden Partneruniversität eingeschrieben sein zu müssen. Und das war für mich ein Grund zu sagen, ich gehe auch zurück zur FH Münster und in sein Team. Ja, und im Team von Professor Grüning, das ist ja die Arbeitsgruppe für Wasserversorgung und Entwässerungstechnik, sind natürlich, wie es der Name schon sagt, die Wasserversorgung spielt eine Rolle, die Entwässerungstechnik spielt eine Rolle, allerdings die Wasserversorgung eher in der Lehre, weniger in der Forschung und in der Entwässerungstechnik, insbesondere die Niederschlagswasserbehandlung und die wassersensive Stadtentwicklung. Das sind Schwerpunkte unserer Forschung und da unterteilt sich das gerade insbesondere auch, als ich ankam, in den Schwerpunkt Baumrigolen. Ja, Baumrigolen sind dezentrale Speicher, also Speicherräume unterhalb von Bäumen, wo wir Niederschlagswasser sammeln können und die Bäume mit versorgen können in Trockenphasen. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema war auch schon während meiner Bachelorzeit schon die technischen Filter im zentralen Maßstab. Das läuft alles wirklich schon lange.
Okay.
Und ja, da mein Kollege, der überlegt hatte, zu diesem Thema auch zu promovieren, da der das nicht gemacht hatte und dann unser Team auch verlassen hat, habe ich das Thema übernommen und muss auch sagen, dass die Begeisterung für das Thema mit dem Thema erst kam. Ich hatte erst überlegt, zu was anderem zu promovieren, also auch die Niederschlagswasserbehandlung, aber eher allgemeiner zu den Behandlungsbauwerken, wie müssen die konstruiert sein und das dann numerisch zu untersuchen mit Strömungssimulationen am Computer. Und dann hat sich eben dieses Thema der technischen Filter ergeben. Es wurde quasi frei und dann habe ich mich immer mehr eingearbeitet und brenne jetzt auch dafür. Also es ist wirklich ein spannendes Thema, aber auch hochkomplex.
Ja, okay. Ja, so klingt es auch auf jeden Fall.
Ja.
Gut, und das ist ja jetzt das übergeordnete Feld der Umwelttechnik.
Ja.
Du hast ja bei uns am Fachbereich Energiegebäude Umwelt studiert. Was hat dich denn so ganz generell an diesem Fachgebiet gereizt, als du damit angefangen hast?
Ich muss dazu sagen, ich habe das Studium angefangen. Damals war es noch das Studium EGU, da war das noch nicht in Energietechnik, Gebäudetechnik oder Umwelttechnik unterteilt. Die ersten zwei Semester hat man gemeinsam angefangen. Da hatte ich angefangen, um Gebäudetechnik zu studieren, weil das aus familiärem Hintergrund passte. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, in Kontakt zur Umwelttechnik gekommen und habe festgestellt, dass mich das doch mehr interessiert und bin dann ja auch rübergeschwankt. Und das, was mich daran so begeistert, war wirklich immer schon das Thema Wasser. Es ist unheimlich greifbar und es findet sich auch überall wieder. Also wir haben im Bachelor in der Umwelttechnik bei uns an der FH Münster sehr viele Wasserfächer. Da geht es auch um Kläranlagen natürlich, um die Wasserversorgung, um die Stadthydrologie, was eben unser Fach ist, also Kanalisation. Aber es geht auch um Abfalltechnik, um Emissionsschutz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vor dem Studium gar keine Ahnung davon. Ich wusste auch gar nicht, also natürlich nicht, wie eine Kläranlage funktioniert. Ich glaube, das wissen die wenigsten von den Zuhörerinnen und Zuhörern, was auch völlig in Ordnung ist, aber was schade ist. Und das macht es ja umso spannender, sowas zu studieren und es auch überall zu sehen. Jetzt gestern ging ich mit meinem Mann spazieren und dann sagte er, Eske, guck mal, da ist ein Regenklärbecken. Ich so, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, sagte er, du musst da mal mehr drauf achten. Aber da ist mir schon aufgefallen, ich habe den schon so sehr wieder sensibilisiert für das Thema. Das hat mich gefreut. Es ist einfach überall zu sehen, auch Schachtdeckel, Straßeneinläufe und dann einfach zu wissen, was dahinter steckt, das ist unheimlich toll.
Ja. Ja, es ist ja eigentlich eine komplette Welt, die unter uns ist, so, die uns alle betrifft. Aber es machen sich ja doch die wenigsten Gedanken darum, wie das Wasser eigentlich aus dem Hahn kommt oder wo es dann landet,
ja,
wenn es aus dem Hahn gekommen ist.
Richtig, genau, ja.
Ja.
Es ist, kommt auch oft die Frage, das hatte ich die Tage jetzt auch, da habe ich jemandem von meinem Promotionsthema erzählt und dann habe ich gesagt, dass ich mich mit der Niederschlagswasserreinigung beschäftige und da mich mit insbesondere mit diesen technischen Filtern. Oh, sagte dann mein Gesprächspartner, damit du dann daraus wieder Trinkwasser gewinnst. Und dann habe ich gedacht, nein, auf keinen Fall. Man gewinnt aus gereinigtem oder behandeltem Niederschlagswasser erstmal kein Trinkwasser. Trinkwasser ist eigentlich auf der anderen Seite. Das dauert sehr lange, bis der Tropfen aus meiner Niederschlagswasserbehandlungsanlage oder aus der Kläranlage über das Gewässer ins Grundwasser gelangt ist und wir irgendwo anders wieder über Brunnen das Grundwasser hochpumpen und daraus Trinkwasser gewinnen. Und das höre ich sehr oft, da fehlt einfach so viel Verständnis, aber das wird natürlich nicht vermittelt. Woher sollen wir es alle wissen?
Ja.
Und da versuche ich auch einen Beitrag zu leisten und deswegen freue ich mich ja auch, dass wir hier heute zusammensitzen. Ich finde das toll.
Ja, sehr schön. Super. Jetzt hast du gerade auch schon ein bisschen erzählt, wie du zur Promotion wieder hergekommen bist und dass du bei Professor Helmut Grüning promovierst. Aber nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit, wie läuft das eigentlich, wenn man eine Promotion macht? Also wie genau ist dieser Prozess, wie läuft das so ab?
Ja, wie läuft das ab? Ich bin erstmal, das ist auch nicht immer so, aber ich habe Gott sei Dank eine Vollzeitstelle bei uns an der FH. Das heißt, ich werde ganz normal auch bezahlt über 40 Stunden in der Woche. Naja, und in diesen 40 Stunden und oft sind es doch auch ein paar Stunden noch mehr und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich ja auch promoviere und das ist auch mein Eigeninteresse. Das mache ich nicht nur in meiner Arbeitszeit. Aber ja, mein Arbeitsalltag besteht eigentlich daraus, natürlich die Forschungsprojekte zu bearbeiten. Da geht sehr viel Zeit rein. Man glaubt das gar nicht, aber es ist so viel Organisation. Dann werden Proben genommen, die müssen weggebracht werden. Die Rechnungen müssen bezahlt werden. Das machen wir natürlich alles selbst. Wir werden unterstützt vom Dezernat per Finanzen in diesem Fall natürlich auch. Aber erstmal die ganze Projektorganisation, die übernehmen wir. Die Koordination von Hilfskräften, das sind studentische Hilfskräfte aus dem Bachelor oder Master natürlich. Mit denen müssen wir uns regelmäßig treffen. Die brauchen Aufgaben, die unterstützen uns natürlich auch. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich begleite auch viele Bachelor- und Masterarbeiten und auch da bin ich sehr dankbar für, weil auch jetzt gerade wieder zum Beispiel ein Masterstudent seine Masterarbeit bei uns im Technikum schreibt an einem Säulenversuch, wo ein Filter eingebaut ist und der untersucht ganz viele verschiedene Möglichkeiten mit zwei verschiedenen Materialien, wie wir den beschicken und wie der sich auch verhält, während der beschickt wird. Und ich bin unheimlich dankbar, dass der das macht, weil ich auf diesen Ergebnissen auch aufbauen werde in meiner Promotion. Aber auch das verlangt Betreuung. Wir müssen uns natürlich am Anfang zusammensetzen, die Forschungsfrage erarbeiten. Ich muss für ihn eine Aufgabenstellung formulieren. Dann treffen wir uns ja alle 2 bis 3 Wochen für wahrscheinlich, es sind immer eher 2 Stunden, in denen wir durchsprechen, wie es bei ihm läuft. Ich lese manchmal Abschnitte davon, was er schreibt. Wir schauen uns Daten an. Das heißt, der Bereich kommt noch dazu und dann gehört zur Promotion auch, das steht auch in eigentlich jeder Betreuungsvereinbarung von den Promovierenden drin, dass wir auch Teile der Lehre übernehmen. Das heißt, wir halten Vorlesungen oder ich führe zum Beispiel auch die Bachelorstudierenden im 3. Semester durch unser Stadthydrologie-Praktikum im Technikum. Da machen wir Messungen bei uns im Kanalsystem, wir berechnen Verluste, wir verbinden dann Praxis mit Theorie in diesem Praktikum. Ja, und ich übernehme auch die Vorlesungen. Also der Alltag ist sehr bunt, aber das macht auch besonders Spaß. Und das ist natürlich auch viel, weil irgendwann natürlich die Promotion auch geschrieben werden will. Jetzt habe ich wieder längere Wochen nicht mein Dokument geöffnet, weil ich mich immer nur mit Datentabellen und irgendwie Python-Code auseinandergesetzt habe, wie ich das irgendwie alles gut auswerten kann und merke ja jetzt, eigentlich muss ich mal wieder schreiben, aber ja, es ist immer gerade, wo so ein bisschen die Schwerpunkte sind und ein Projekt geht jetzt auch dem Ende zu. Dadurch, dass das dem Ende zugeht, muss jetzt langsam der Projektbericht geschrieben werden und wie das so ist im Rahmen, im Laufe eines Projektes, man kommt doch immer nicht dazu, den zu schreiben und am Ende kommt der Druck und ja, dann brennt natürlich die Hütte.
Ja, okay. Also im Grunde wir haben ja gerade schon so über deine Arbeit an den Systemen gesprochen. Ne? Ihr erhebt Daten und diese Daten müssen natürlich alle ausgewertet werden. Auf dieser Grundlage entsteht die Doktorarbeit.
Genau, richtig. Ja, und dann noch ein bisschen Gehirnschmalz da rein, das alles gut vermengen und dann
und interpretieren.
Ja, so. Richtig, genau.
Ja, also eine Menge zu tun.
Ja, aber es macht auch wirklich Spaß und für mich war immer schon die Überlegung, ich habe nach dem Master gedacht, dass ich noch Lust habe, weiterzumachen und ich hatte dann auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die das auch gemacht haben, diese Promotion und die haben mir das auch empfohlen, die kannten mich ja auch, wie ich so drauf bin, ob die das Gefühl haben, dass ich da auch Lust zu habe und das auch schaffe, denn am Ende ist so eine Promotion natürlich, also oder am Ende führt so eine Promotion natürlich dazu, dass ich irgendwie Expertin in meinem Fachgebiet bin, das heißt aber ja nicht, dass ich besonders schlau bin oder schlauer als andere, sondern dass ich jetzt in diesem Fall 5 Jahre durchgehalten habe, irgendwie diesen Druck standzuhalten, an einem Thema zu forschen, bei der Sache zu bleiben. Also am Ende zeugt die einfach für sehr viel Durchhaltevermögen. Und genau.
Motivierend an der ganzen Sache ist ja auch, dass man konkret an einem Problem arbeitet und dann ja auch in Aussicht ist, wie du vorhin gesagt hast, dass da dann noch mehr raus entsteht. Ne? Also dass zum Beispiel Normen aufgebaut werden und du dich daran vielleicht ja beteiligen könntest, so genau. Wenn alles gut läuft. Also man macht ja nicht nur was für die Schublade.
Richtig, ja.
Man arbeitet an einem sehr konkreten Problem.
Ja, das ist natürlich bei uns im technischen Bereich das Besondere. Es ist ja nicht keine Recherchearbeit oder so, sondern wir sind wirklich praktisch unterwegs und versuchen da natürlich auch für die, jetzt in meinem Fall für die Entwässerungsbetriebe irgendwie Lösungen zu finden und auch zu erarbeiten. Deswegen sind wir da auch im engen Austausch mit den Betrieben. Aber das macht es auch am Ende ein bisschen herausfordernder, weil wir nie so richtig wissen, wo unsere Reise hingeht. Es kann ja auch sein, dass wir am Ende feststellen, eigentlich sind die vielleicht doch nicht so gut, die Filter, wie wir dachten, und wir brauchen die nicht. Davon gehe ich eigentlich gar nicht aus, weil die ganzen, auch die Entwicklungen der Regelwerke, die es gerade gibt, die gehen alle dahin, dass wir wahrscheinlich diese Filter brauchen. Aber es kann ja auch sein, wir wissen es einfach nicht so genau. Und das ist eben der große Unterschied zu einer Literaturrecherche und das muss man natürlich auch berücksichtigen dann. Aber das macht es auch besonders spannend und sehr abwechslungsreich natürlich.
Ja, ja, okay. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Oder eher gesagt, wie lange läuft das Ganze noch so?
Ich habe nach dem Master Anfang 2022 wieder an der FH angefangen zu arbeiten. Und ich würde nicht sagen, dass ich dann direkt mit der Promotion gestartet bin. Es braucht sehr viel Einarbeitungszeit. Ich sage immer so, dass ich irgendwie im Jahr 2024, also letztes Jahr, angefangen habe. Ich würde jetzt sagen, dass ich gute 1,5, 2 Jahre dabei bin und jetzt auch noch gute 2 Jahre brauche. Also mein Zeitplan sieht gerade Anfang 28 vor, dass ich verteidige und vorher natürlich abgebe. Und die 2 Jahre vorher, die kann man natürlich irgendwie zur Promotion zählen, weil es einfach die ganze Zeit Beschäftigung mit dem Thema war. Ich habe die Projekte schon übernommen, betreut. Aber bis ich dann auch selbst ein Verständnis dafür entwickle und die Fragestellung konkretisiere und merke auch, ich überlege mir eigene Versuchsstände, die irgendwie betrieben werden sollen im Technikum, bis die Ideen kommen, das dauerte auch die 2 Jahre. Und dann nahm das aber Fahrt auf und dann ging's los, ja.
Ja.
Und dann werde ich am Ende wahrscheinlich so bei 4, 5 Jahren landen. Und das ist aber auch üblich bei uns in den Ingenieurwissenschaften.
Ja, es ist ja auch eine Menge zu tun, wie wir gerade gehört haben.
Ja, das stimmt.
Sehr schön. Wir kommen langsam schon zum Ende und unser Podcast heißt ja Kopfhörer und zum Ende einer Folge fragen wir immer unsere Gäste, wann hattest du das letzte Mal einen Kopfhörer auf und was kam da eigentlich raus? Also zum Beispiel Musik oder ein Podcast.
Ja, ich hatte gestern das letzte Mal Kopfhörer auf und zwar beim Joggen. Ich habe mir jetzt neue Kopfhörer geholt, die trage ich immer beim Joggen. Und gestern kam tatsächlich WDR 2 raus und davor kam aber ein Podcast raus und das ist der Podcast von der DWA, von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Und da wird auch immer über sehr spannende und vielseitige Themen berichtet und naja, als Fachidiotin muss ich mir sowas ja anhören, deswegen habe ich den gehört.
Okay, das heißt, wenn man nach der Folge Bock hat, noch tiefer ins Thema einzusteigen, kann man da gut weiterhören.
Ja, das sind tolle Beiträge, ja.
Ja, super. Danke dir.
Ich danke dir.
Das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, meldet euch gern per Social Media oder an podcast@fh-münster.de. Hinterlasst gern eine Bewertung bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens.